Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Herzblut und Heilkunst. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute sprechen wir über ein Thema, das im Klinikalltag oft gar nicht so sichtbar ist. Und gerade deshalb so wichtig: Arbeitssicherheit hier im St. Marien-Hospital. Denn hinter jedem gelungenen Behandlungsschritt, hinter jeder verlässlichen Versorgung steht nicht nur Fachwissen und Engagement, sondern auch ein solides Fundament an Sicherheit. Sicherheit bedeutet ja weit mehr als Vorschriften einzuhalten. Sicherheit schafft Vertrauen, gibt Orientierung und sorgt dafür, dass Mitarbeitende wie auch Patientinnen und Patienten geschützt sind. Und genau darüber spreche ich mit Oliver Renz, einem erfahrenen Experten für Arbeitssicherheit in Kliniken von der Firma MPS in Lohne, der seit über 25 Jahren schon auch unser St. Marien-Hospital hier betreut, und auch mit dabei Bernd Wessels, Geschäftsführer des St. Marien-Stifts Friseute. Gemeinsam werfen wir einen Blick darauf, wie Arbeitssicherheit organisiert wird, welche Strukturen dafür sorgen, dass im hektischen Krankenhausalltag alles zuverlässig läuft und wie Schulungen Mitarbeitende stärken für mehr Gelassenheit und Sicherheit im täglichen Miteinander. Doch zunächst einmal eine generelle Frage. Was fällt denn eigentlich alles unter diesen großen Begriff Arbeitssicherheit im Krankenhaus? Oliver Renz, der hat als Experte den Überblick.
Es geht ja eigentlich darum, so ein bisschen die Arbeitsplätze modernen Stand der Technik anzupassen. Das heißt, wenn man sich früher mal so vor 20 Jahren noch einen Pflegearbeitsplatz angeguckt hat, ging das tatsächlich noch mit körperlich schweren Arbeiten zusammen. Das konnte man heute deutlich reduzieren, weil man halt einfach Technik hineingebracht hat. Also einfach mal geguckt, beispielsweise so ein höhenverstellbares Pflegebett, Untersuchungsliegen, die anpassbar sind, all diese ganzen Sachen. Oder wenn man sich diese Neubauten anguckt, da mit diesem Lifter-System, welches unter der Decke ist, damit Patienten halt entsprechend, die halt von der, ja, ich sag mal, von der Motorik sehr eingeschränkt sind, damit man die vernünftig bewegen kann und so etwas. Das ist eigentlich so ein bisschen dieser Zukunftsgedanke, der halt wichtig ist, also die Arbeitsplätze einfach anzupassen, um die Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren. Das ist ganz wesentlicher Kern. Und da diskutiert man immer zusammen, was gibt es eigentlich, wo geht die Reise hin, und das wird dann mit aufgenommen. Das ist eigentlich das, so ein bisschen in die Zukunft gedacht.
Ja, ich sag aber, man kann gar nicht Fantasie genug haben, um sich das auszudenken, was passieren kann und was passieren sollte. Und wir alle wissen von zu Hause auch jeden Tag, wie man vielleicht eine Bewegung, einen Ablauf anders gestalten könnte, damit man, naja, keine Rückenschmerzen hat. Aber damit man auch vielleicht nicht stolpert, nicht fällt. Es gibt so viele Gelegenheiten, so viele Momente im täglichen Leben, wo man denkt, oh boah, Glück gehabt, oder hätte man anders machen können. Und deswegen, wie gesagt, sind wir dankbar, dass wir Unterstützung haben, dass wir auch jemanden haben aus der Praxis, der auch in anderen Krankenhäusern läuft und weiß quasi, was ist da passiert. Wenn die aber auch bauen oder wenn die sich entwickeln, was sollte man auch bedenken? Diese vielen Sachen spielen eine große Rolle, und dass sie dann zusammenwirken, auch mit unserem Träger der, ich sag mal, Unfallverhütung oder des Arbeitsschutzes, der Berufsgenossenschaft, das muss ja auch alles bedacht werden. Und wir als Geschäftsführung, meine Kollegin und ich, wir haben die Gesamtverantwortung, müssen auch im Zweifelsfall, wenn wir etwas nicht tun, was wir hätten machen müssen, den Kopf hinhalten. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man da Unterstützung hat.
Nun ergeben sich ja manche Probleme erst im Nachhinein, nicht? Man probiert es aus, man arbeitet mit einem Gerät oder Abläufe haben sich jetzt eingespielt. Und erst dann merkst du, das läuft nicht richtig rund. Nehmen denn Mitarbeitende auch den Kontakt zu Ihnen auf oder bekommen Sie da eine Rückmeldung aus der Belegschaft?
Kommunikation findet statt, aber ich denke, die Kleinhäuser hier, die haben doch einen ganz großen Vorteil, da kennt doch jeder jeden. Und da traut sich noch jeder Mitarbeiter durchaus, auch den Chef persönlich hier anzusprechen. Ne? Das kann man, glaube ich, hier so sagen. Also die Kommunikation findet hier statt. Dann ist das eigentlich eher so, dass dann mal gefragt wird, gibt es da irgendwelche technischen Lösungsmöglichkeiten oder organisatorische Art, wie können wir uns da umgestalten, dass wir vielleicht das Risiko oder die Belastung da reduzieren. Also hier wird noch viel geredet.
Und manchmal sind natürlich auch die Wünsche der Mitarbeitenden groß. Auch dann benötige ich Unterstützung, weil er dann sagt, aber die DIN oder die Norm oder was auch immer das gibt an Regeln, sehen das gar nicht vor. Und dann darf ich mich manchmal auch zurücklehnen und kann sagen, schön, dass ihr den Wunsch gehabt habt, aber ist nicht notwendig, und beziehungsweise das Geld haben wir auch nicht.
Ich hätte es gerne ein bisschen greifbarer. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind denn hier implementiert worden?
Vom Regelwerk her sind wir verpflichtet, eine Arbeitssicherheitskommission einzurichten. Wir sind verpflichtet, auch uns regelmäßig zu treffen und auszutauschen. Wir haben eine große Anzahl von Mitarbeitenden ja gewinnen können, dass sie Arbeitssicherheitsbeauftragte sind. Das heißt, die halt einfach jeden Tag also auch sehen, was los ist und dann auch ihre Bedenken oder ihre Hinweise notieren. Und in den Kommissionssitzungen treffen wir uns dann, dann wird das ausgetauscht, dann wird das ausgewertet, ist das notwendig und so weiter. Wir
das
haben
müssen ja ganz viele sein, oder?
20, 25 Mitarbeitenden haben wir, glaube ich, ungefähr, die für die Arbeitssicherheit beauftragt sind, zurückmelden und dass wir das dann auch gemeinsam besprechen. Das wird dann rechtlich gewertet von Herrn Renz mit seiner Expertise und von uns muss es dann entschieden werden. Und manchmal gibt es keinen, wollen wir nicht, sondern wir müssen, dann tun wir es auch. Und manchmal gibt es dann auch noch ein bisschen Luft, die man dann bekommt und überlegen, dann nehmen wir die auch gerne hin. Wir hatten zum Beispiel mit dem Neubau einen Raum, der ist eigentlich zu warm. Das ist ein Raum im geschlossenen Bereich, wo mehrere Kühlschränke laufen. Und wir wissen ja, dass ein Kühlschrank auch Wärme abgibt. Da werden auch Arzneimittel zubereitet und die Mitarbeiter haben dann halt gesagt, es ist zu warm, ihr Gefühl. Und da ist auch ein Thermometer an den Kühlschränken und haben gesagt, es kann nicht sein, es ist zu warm. Dann hat Oliver Renz ein Thermometer, einen Blocker aufgestellt und hat dann festgestellt, das ist tatsächlich so. Das muss ja auch amtlich gemessen sein. Und ich glaube, wir hatten da im Durchschnitt 26 Grad gehabt und 25 wären also das Höchstmaß der Temperaturen. Und kümmern wir uns darum, dass die Lüftung dort anders eingestellt wird. Ich habe heute Morgen mit einer technischen Leiter zusammengesessen und habe gesagt, da kommt gar keine Luft aus dem Auslass. Ja, das stimmt, hat er gesagt. Ich sage, warum nicht? Wie kann das? Wir haben eine neue Lüftung. Ja, wir haben da noch ein Ventil davor geschaltet. Das haben wir nicht angemacht. Ich sage, dann wird es aber Zeit. Also insofern, diese Hinweise, die bekommen wir von den Mitarbeitenden, die werden gesammelt von den Beauftragten, die werden bei uns bewertet, die werden auch gegengecheckt und daher erfolgt eine Handlung raus.
Vielleicht nochmal ganz kurz, ich möchte die Spielbahn nochmal aufnehmen. Also eigentlich guckt man sich so diese ganzen Arbeitsprozesse immer an, ob da entsprechend gewisse Risiken auftauchen. Die können auch beispielsweise biologischer Art sein. Das sind Infektionsrisiken im Krankenhaus, kann sich jeder was drunter vorstellen, glaube ich. Und das ist halt immer die Zusammenarbeit an der Stelle auch mit der Hygiene, dass man sich das, dass man das bewertet, welche Schutzmaßnahmen, welches Tragen von persönlicher Schutzausrüstung ist erforderlich. Ne? Das können so Fragestellungen sein. Wie kriegen wir also dieses Risiko reduziert? Das kann auch so weit gehen, dass man dann überlegt, lüftungstechnische Anlagen, reichen die aus, ne? Um dann halt vielleicht eine gewisse Virenlast zu reduzieren. Das war so ein Thema beispielsweise der letzten Jahre, die uns dann auch beschäftigt hat. Es geht um chemische Risiken an vielen Fällen, Umgang mit Reinigungsdesinfektionsmitteln. Das ist ein Riesenthema entsprechend im Krankenhaus. Da geht es von der Lagerung dieser Mittel bis hin zur Anwendung, bis zum Ansetzen von irgendwelchen Lösungen. Das können mechanische Gefährdungen sein. Das sind Brandschutzgefährdungen, die sich aus Brandschutzmängeln ergeben oder dadurch, dass Tätigkeiten ausgeführt werden, wo halt ein erhöhtes Brandrisiko besteht. Da kann sich jeder vorstellen, wenn man mit irgendwelchen flüchtigen Alkoholen arbeitet, dass da bestimmt besondere Schutzmaßnahmen dann erforderlich sind. Elektrische Sicherheit spielt eine Rolle in ganz, ganz vielen Bereichen, dass man dann guckt, wie geht man damit um, wie müssen die Geräte geschaffen sein, was machen wir so an Prüfungen. Also das ist wirklich so ein ganz großer Blumenstrauß, der da zu erfüllen ist. Ne?
Wer prüft denn die Geräte Sicherheit?
Ja, das machen dann in der Regel qualifizierte Prüfer, nicht? Also da guckt man immer rein, wer hat diese Qualifikation, welche
Hausintern der Geräte. Intern oder?
Ja, kann auch sein. Also auch unsere Techniker, die wir im Haus haben, die können natürlich auch einiges. Aber heutzutage sind die Geräte gerade im medizinischen Bereich, die sind also so umfänglich, das kann ein Haustechniker kaum noch machen. Also man muss für jede Geräteklasse, die man da prüfen will, muss man gewisse Qualifikationen haben. Also beschäftigen wir auch hier entsprechend in der Regel für solche speziellen Prüfungen auf Fremdfirmen.
Sie sprachen gerade etwas, an was ich nochmal aufgreifen möchte, Herr Renz, nämlich den Umgang mit Medikamenten oder auch Desinfektionsmitteln. Was ist denn da wirklich die besondere Herausforderung im Umgang mit genau diesen Dingen?
Ja gut, das sind Gefahrstoffe, nicht? Und wenn ich jetzt mit einem Flächendesinfektionsmittel beispielsweise arbeite oder gucke mir mal so einen Konzentratbehälter an, dann sieht man ja schon diese entsprechenden Gefahrensymbole drauf. Und das bedeutet ja immer, wenn da so ein Gefahrensymbol drauf ist, wenn ich da nicht richtig mit arbeite, ja, und ich nicht weiß, was ich da im Prinzip mache, dann bestehen auch unmittelbar Gesundheitsgefahren für den Anwender. Das heißt also, wir würden jetzt sozusagen uns den Prozess so angucken, dass die Mitarbeiter möglichst nur mit den Konzentrationen arbeiten müssen bei einer Flächendesinfektion, die auch hygienisch beispielsweise gefordert ist. Und wir würden versuchen, den entsprechend Dosierhilfen zur Verfügung stellen. Das machen wir auch im Krankenhaus, sodass hier gar keiner mehr anfangen muss, entsprechend von Hand irgendwelche Lösungen anzusetzen. Das heißt, die drehen im Kern nur noch ein Ventil auf und dann kommt da schon entsprechend die Desinfektionslösung in der Qualität, die wir im Prinzip brauchen, raus. Und damit wird dann das Risiko für den Mitarbeiter auch reduziert, ne? Weil der arbeitet nur noch dann entsprechend mit einer Lösung und entsprechend nicht mehr mit dem Konzentrat.
Gibt es eigentlich Sicherheitsprotokolle?
Ja, die gibt es. Es gibt, wie gesagt, wie Herr Renz vorhin auch sagte, müssen ja die Medizingeräte, das ist einmal klassifiziert, gewartet werden. Das wird auch dokumentiert in diesen Handbüchern, die werden auch vom Gewerbeaufsichtsamt kontrolliert oder von anderen Einrichtungen, die uns beaufsichtigen. Selbst das Nutzen eines Medizingerätes, auch wieder da in Klassen eingeteilt, das darf nur von bestimmten Mitarbeitern, die eingewiesen worden sind, erfolgen.
Also nehmen wir beispielsweise ein Röntgengerät oder
so. Ja, einmal müssen die dieses Gerät eingewiesen sein, die Mitarbeitenden. Also nicht jeder kann sagen, ich kann das auch, habe ich mal irgendwo gesehen oder ich war im anderen Krankenhaus. Die müssen genau für dieses Gerät eingewiesen sein. Die Hersteller der Geräte, die weisen dann halt wieder jemand hier bei uns im Hause ein und dieses Wissen kann dann auch zum Teil weitergegeben von unseren Mitarbeitern an den Nächsten. Aber es wird genau dokumentiert über einen sogenannten mitarbeiterbezogenen Gerätepass, wer dieses Gerät eingewiesen ist und wer es nutzen darf.
Nur Bernd, im Alltag, da schleichen sich ja hin und wieder auch mal so ein paar Schludrigkeiten ein. Ne?
Richtig.
Gerade auch, wenn Hektik ist.
Ja.
Wird denn das trainiert, das Einhalten dieser Schutzmaßnahmen?
Das wird nicht trainiert in dem Sinne, sondern die Mitarbeiter wissen das. Im Prinzip über die Arbeitsanweisung, die vorgelegt worden ist.
Die Frage ist mal, aus welcher Richtung man gerade kommt. Machen wir das mal so. Also beispielsweise das An- und Ablegen von persönlicher Schutzausrüstung beim Betreten eines Infektionszimmers. Da ist ja auch Arbeitsschutz dran. Da gibt es ja auch Regeln für, nicht? Was die Mitarbeiter dann zu tragen haben. Und sowas wird natürlich trainiert, dass die Mitarbeiter im Prinzip wissen, was sie da zu beachten haben, wenn sie es anziehen. Und gerade so bei dem Ausziehen von Schutzkleidung hat man ein sehr hohes Kontaminationsrisiko. Und das übt man mit denen. Das zeigt man denen auch entsprechend, wie das geht. Und sowas wird dokumentiert. Das so als Beispiel vielleicht mal aus dem Bereich Arbeitsschutz für biologische Sachen. Ansonsten ist es so, dass wir hier mit ganz vielen Beauftragten im Krankenhaus arbeiten. Also wir hatten gerade noch mal das Beispiel ja gehabt, Röntgengeräte, nicht? Da gibt es dann Strahlenschutzbeauftragter, der ist besonders qualifiziert und der muss dann auch für die Sicherheit entsprechend innerhalb dieser Röntgenabteilung dann sorgen und ist auch dem Geschäftsführer gegenüber dann entsprechend auskunftspflichtig, wenn er irgendwelche Defizite feststellt. Das Gleiche machen wir bei energetisch betriebenen, nicht invasiven Medizinprodukten. Da gibt es auch ganz viele Einweisungspflichten, die sind auch entsprechend zu dokumentieren. Da gibt es dann auch beauftragte Personen, die das im Sinne des Geschäftsführers machen. Ich meine, wenn ich hier in der Geschäftsleitung sitze, weiß ich nicht, wie im OP gearbeitet wird. Ich muss also Kollegen vor Ort haben, die wissen, welche Geräte sind da einweisungspflichtig und wie es einzuweisen in die Geräte. Ne? Das wird dann sozusagen da hinten gemacht und der Wessels kontrolliert halt nur, dass er entsprechend die beauftragten Personen hat und dann werden auch diese Einweisungen entsprechend natürlich dokumentiert und dann wird regelmäßig dann abgefragt, sind auch wirklich alle Mitarbeiter eingewiesen zu diesem Thema.
Also ausschließen, dass jemand mal dazwischen rutscht, der es noch nicht gemacht hat und nicht eingewiesen worden ist, kann man ja nie. Mhm. Letztendlich haben die aber einen Erfahrungsschatz. Es geht die Welt nicht unter und das passiert auch nichts. Aber trotzdem, wir sind halt in Deutschland und es muss alles dokumentiert werden. Und das wird dann auch haarklein kontrolliert, so zweimal im Jahr teilweise, vom Gewerbeaufsichtsamt oder halt auch vom medizinischen Dienst, ob das alles erfolgt ist. Und wenn man das nicht nachweisen kann, hat man ein Problem. Mhm. Und das Problem ist dann nachher in der Ableitung bei der Geschäftsführung.
Aber apropos Problem, jetzt nehmen wir mal an, es kommt tatsächlich zu einem Unfall mit Gefahrenstoffen oder irgendetwas ist passiert, es kam zu einem Zwischenfall. Wie wird denn dann damit umgegangen?
Zunächst wird geguckt, dass niemand was passiert ist, also dass man demjenigen, dem was passiert ist, vielleicht auch sofort Hilfe zukommen lässt. Und da muss man das analysieren und muss diese Gefahr, also für die Zukunft, abstellen. Und zwar sofort.
Bei Gefahrstoffen mal wären ein kleines Beispiel. Da gibt es ja sogenannte Betriebsanweisungen. Da ist der Umgang geregelt mit diesen Stoffen. Und da findet der Mitarbeiter auch entsprechend immer Hinweise dazu, wenn beispielsweise irgendwas ausgelaufen sein sollte, bis hin zur ersten Hilfe. Er hat einen Spritzer ins Auge bekommen, er hat sich damit überschüttet, wie er damit umzugehen hat. Und das haben wir eigentlich für alle unsere Gefahrstoffe. Das ist sozusagen im Zuge dieses Gefahrstoffmanagements. Ne? Also wir planen irgendwie den Einsatz eines neuen Stoffes innerhalb der Einrichtung. Dann guckt da die Hygiene einmal drauf, ist das hier geeignet oder nicht. Und dann kommt der Arbeitsschutz in dem Moment mit rein. Dann gucken wir, unter welchen Bedingungen können wir überhaupt damit arbeiten.
Und wir haben haben ja auch vorhin gesagt von Schulungen gesprochen. Also die Mitarbeitenden müssen regelmäßig Schulungen durchlaufen. Das wird auch alles kontrolliert, haarklein, dass keiner durchrutscht. Bestimmte Schulungen, die erfolgen auch digital über Videos, wo die auch nachher Prüfaufgaben beantworten müssen. Das muss auch einmal im Jahr nachgehalten werden. Und da sind wir auch sehr kleinlich, dass jeder Mitarbeiter diese Prüfungen durchläuft und dass er auch zumindest dieses Video gesehen hat, dass er die Fragen beantwortet hat. Also man muss immer erfolgreich bestanden haben. Das kann man nicht mal so am Wochenende mal auf dem Sofa machen. Das muss man auch während der Arbeitszeit machen. Wir haben es aber auch so gestaltet, wenn Mitarbeiter das gerne zu Hause auf ihrem privaten Rechner machen mögen, dann können sie es tun. Wenn sie es nachweisen, bekommen sie dafür eine Arbeitszeit angerechnet. Die haben diese Fortbildung verpflichtend durchzuführen.
Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen. Der Vergleich mag jetzt ein bisschen hinken, aber bei der Pilotenausbildung, auch wenn man ausgebildeter Pilot ist, dann gibt es immer noch Stresstests, denen sich Piloten unterziehen müssen. Gilt das denn für das Personal auch in solchen Situationen, wenn es um Sicherheit und Hygiene geht?
Ich würde behaupten, unsere Mitarbeiter haben jeden Tag einen Stresstest. Also insofern ist da jeden Tag Alarm angesagt. Und im Prinzip ist es so, dass immer etwas anders passieren kann.
Ja, das habe ich schon verstanden. Nur was macht denn beispielsweise das Krankenhaus, jetzt auch die Leitung, um einer Überlastung oder auch Übermüdung vorzubeugen? Wenn man merkt, also der Kollege oder die Kollegin ist einfach jetzt wirklich, um es mal salopp auszudrücken, platt. Kann nicht mehr, ist K.O. Da ist ja die Gefahr gegeben, dass man dann auch nicht mehr so konzentriert dabei ist.
Es gibt Regeln des Arbeitsschutzes und die sind einzuhalten und das ist das Allerwichtigste. Darüber hinaus kann man auch sowas simulieren. Wir haben zum Beispiel, müssen wir überlegen, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch mal so ein Room of Horror gemacht. Heißt wirklich so, also wo dann eine Plastikpuppe ins Bett gelegt worden ist und ein Raum hergestellt worden ist, wo bestimmte Gefahren versteckt worden sind. Alle Mitarbeiter haben dann die Chance gehabt, in diesem Raum zu testen und zu gucken, was muss ich beachten. Und das haben wir schon gemacht. Ich sag mal, das war da ein Stresstest ohne Stressbedingungen. Aber trotzdem, um mal zu gucken und sensibel zu werden für das, was an Gefahr da sein kann.
Kommen wir mal zur Patientensicherheit. Inwiefern kann dadurch auch gewährleistet werden, nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, dass die Patienten hier wirklich sehr beruhigt hingehen können?
Ich glaube, es hat immer was mit Qualifikation der Mitarbeiter zu tun. Das wird vielleicht auch der Vorteil entsprechend in einem Krankenhaus. Wir arbeiten hier nicht mit ungelernten Kräften, keine Angelernten. Das heißt, die haben ja alle Examen. Die sind alle ausgebildet im medizinischen Bereich. Wenn einer im Intensivbereich arbeitet, im OP-Bereich arbeitet, dann hat er noch weiter Qualifikationen, wenn er im Steri arbeitet. Das heißt, die werden ja vorbereitet für ihren Job. Und deshalb kann ich als Patient erstmal Vertrauen haben, dass ich da mit Fachleuten zu tun habe. Das ist schon mal das eine. Und dann bedeutet das natürlich alles, was wir hier machen, im Bereich der Instandhaltung auch, ne? Oder auch entsprechend die Qualifikation der Mitarbeiter im Bereich von Infektionsschutzmaßnahmen, kommt ja auch schlussendlich allen den Patienten wieder zugute. Also man kann den Arbeitsschutz im Krankenhaus nicht vom Patientenschutz trennen an vielen Stellen. Das geht gar nicht. Und das muss immer mitgedacht werden, ne? So Arbeitsschutz ist ja so grundsätzlich so, ich sag mal so, vom Kopf bis auf die Füße durchorganisiert. Das heißt, als Geschäftsführer habe ich zwar die Gesamtverantwortung, nur ich bin nicht der Experte in der Küche, ich bin nicht der Experte im Bereich der Technik, ich bin nicht der Pflegeexperte und deshalb hat man natürlich da seine Führungskräfte und dann sind natürlich diese Führungskräfte immer im Besuch des Arbeitsschutzes dem Geschäftsführer gleichgestellt innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs. Das heißt, als Stationsleitung bin ich für die Sicherheit entsprechend meiner Station verantwortlich. Ich habe darauf zu achten, dass meine Mitarbeiter dort entsprechend sich an die Vorgaben des Krankenhauses halten. Stelle ich Defizite fest, muss ich auch Maßnahmen ergreifen. Ne? Sie hatten gerade noch so gefragt, so Mitarbeiter, der sich überlastet fühlt. Ich glaube, daraus ergibt sich dann, wenn ich mich überlastet fühle, mit meiner Tätigkeit überfordert fühle, mein Vorgesetzter ist mein Ansprechpartner, komme ich da nicht weiter. Jetzt kommt noch ein Kollege von mir ins Spiel, das ist unser Betriebsarzt. Dann habe ich als Mitarbeiter natürlich jederzeit die Möglichkeit, auch den Betriebsarzt einzuschalten. Und der Betriebsarzt unterliegt auch im Prinzip wie der Hausarzt, ne? Der ärztlichen Schweigepflicht. Ich kann mit dem ist erstmal ins Gespräch kommen, kann ihn schildern, wo ich meine Probleme vielleicht sehe. So, und dann kann der Betriebsarzt natürlich auch entsprechend auf den Arbeitgeber wieder zukommen und kann sagen, also wir haben da an der Stelle haben wir da ein Thema, müssen wir uns mal drüber unterhalten, wie kriegen wir die Belastung da reduziert. Mhm. Also der spielt da auch eine ganz wichtige Position. Ich glaube, so Krankenhäuser, das muss man mal so ein bisschen verstehen, gehören, glaube ich, mit zu den sichersten Arbeitsplätzen. Ich glaube, nur noch in reiner Verwaltungstätigkeiten, da ist man sicherer aufgehoben. Das spricht also eigentlich so dafür, wir haben relativ wenige schwere
Arbeitsunfälle in Krankenhäusern. Ich kann mich hier am Standort in den 25 Jahren nicht an einen schweren Arbeitsunfall hier erinnern. Was wir sonst haben, das sind so, ich sag mal so Infektionsrisiken. Ne? Jemand hat sich mal bei der OP entsprechend mit einer kontaminierten Kanüle oder einem Skalpell irgendwie verletzt. Das sind dann so Infektionsrisiken oder halt entsprechend Sturzunfälle aufgrund von Feuchtigkeit, die irgendwo auf dem Boden ist, nach Reinigungsdesinfektionstätigkeiten. Das sind tatsächlich so diese wirklich schweren Unfälle. Also man kann sagen, so der Arbeitsschutz in Krankenhäusern ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren, dass man wirklich sagen muss, unterm Strich kaum schwere Arbeitsunfälle in den Krankenhäusern in der Bundesrepublik Deutschland, das darf man sagen. Also da haben die Berufsgenossenschaften ganz viel für getan. Die Arbeitgeber haben ihren Teil dann natürlich miterfüllt. Also das funktioniert.
Herr Renz, würden Sie eigentlich sagen, wenn es um Arbeitssicherheit geht, das ist im Grunde genommen ein nie endendes Thema, sondern das entwickelt sich immer wieder weiter. Die Anforderungen sind in einer Woche schon wieder ganz andere als heute.
Ja, was wir haben jetzt, das kann man ja sehen, so ein schönes Beispiel ist vielleicht, dass man sich immer mehr entsprechend Gedanken macht, Gewaltvorfälle in Krankenhäusern. Das kannte ich vor 15 Jahren aus den städtischen Häusern. Da kam das dann insbesondere in den Notaufnahmen, Intensivbereichen vereinzelt vor. Und heute muss man leider sagen, dass das auch hier im ländlicheren Bereich auch schon angekommen ist. Und das heißt, dass man sich so zukünftig Gedanken macht, so Zugangsbeschränkungen beispielsweise. Wer darf da in so eine Ambulanz reinlaufen? Wer darf das nicht? Wie kriege ich die Person sozusagen vorher schon rausgefiltert, einfach um den Stress für die Mitarbeiter und das Risiko zu reduzieren? Bis hin zu baulich, dass man heutzutage überlegt, einen Fluchtweg mit in Behandlungsräumen einbauen zu müssen. Das heißt, wenn da jemand attackiert wird, dass er da noch die Möglichkeit, sich irgendwie aus dem Raum entsprechend zu entfernen, bis Notfalltasten und was man heutzutage alles schon mit in die Planung aufnimmt. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt unmittelbar schon davon betroffen sind, aber man muss das einfach zur Kenntnis nehmen, dass das Risiko steigt und sich dann auf den Weg macht.
Und da haben wir auch schon mehrfach hier bei uns wieder Trainings gemacht für die Mitarbeitenden, die in diesen, ich sag mal, potenziellen Gefahrenbereichen arbeiten. Da haben wir einen Polizisten, der im Nebenjob Trainings für Gewaltprävention anbietet. Nicht indem er ihnen erzählt, wie es machen muss, sondern der zeigt ihnen auch wirklich, wie man sich ja schützen kann. Also Polizisten haben ja auch die Ausbildung genossen, wie sie sich gegen Gewalttäter und so weiter wehren können. Und auch unsere Mitarbeitenden sind in der Lage, bestimmte Techniken anzuwenden und haben Techniken gelernt, wie sie auch so einen Angriff schon mal spüren und auf der anderen Seite, wie sie sich wehren können.
Ist das jetzt für dich als Geschäftsführer die größte Herausforderung, der du dich gegenüber siehst, wenn es um Arbeitssicherheit geht?
Ach, es gibt so viele, wie gesagt, man kann gar nicht genug Gedanken und Fantasien haben, um darüber nachzudenken, was passieren kann. Aber das ist auch eine Herausforderung, weil wir sind eine Dienstgemeinschaft und die Mitarbeiter, die sind für mich alle wichtig. Wenn die Sorgen haben, dann sollen sie die äußern und müssen das abstellen und besprechen. Wenn wirklich im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme sowas passiert, da hat man schon Strecken. Man muss sich vorstellen, die sind nachts teilweise alleine in der Notaufnahme. Das ist vielleicht noch weiter weg. Ein Arzt, der mag ja in einem anderen Zimmer beschäftigt sein. Und ist quasi alleine auf dem Flur. Als die Mitarbeiter auf mich zugekommen sind, vor über 10 Jahren, habe ich gleich gesagt, wir machen das sofort. Ihr bekommt diese Fähigkeiten gelernt, dass ihr euch wehren könnt. Aber auch da muss man jeden Tag sensibel sein, muss sich trainieren, muss aufmerksam sein.
Sind Sie eigentlich denn, Herr Renz, abschließend gefragt, derjenige, der ins Spiel kommt, wenn es darum geht, Lösungen zu suchen und zu finden?
Ja, ich habe eine beratende Funktion und meine Aufgabe ist das schon, wenn ich gefragt werde, mir Gedanken darüber zu machen, wie wir dieses Risiko oder die Belastung, die wir da irgendwie sozusagen festgestellt haben, zu reduzieren, klar.
Und das möglichst schnell, sich dann Gedanken zu machen.
Manchmal hat man ja ein bisschen Zeit, ne, weil das so ein bisschen in die Zukunft gedacht ist, aber manchmal will der ein oder andere auch mal eine schnelle Antwort haben, weil der muss eine Entscheidung dann fällen, ja.
Genau, und das werden wir dann auch tun, das legen wir ab. In Rücksprache, also auch mit den Betroffenen, mit den Beauftragten, mit Herrn Renz, mit vielen Beteiligten und dann schreiben wir auch schnell.
Was lässt dich beruhigt schlafen?
Dass ich weiß, dass wir alles getan haben, was wir tun können.
Für heute mit Herzblut und Heilkunst. Ich hoffe, Sie konnten wertvolle Einblicke gewinnen und verstehen nun noch besser, wie wichtig Arbeitssicherheit im Krankenhausalltag ist. Nicht nur als Regelwerk, sondern eben auch als Grundlage für Vertrauen, Schutz und vor allem eine gute Zusammenarbeit. Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste, an Oliver Renz und Bernd Wessels für ihre spannenden und praxisnahen Einblicke. Und natürlich auch danke Ihnen wieder fürs Zuhören und Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns gerne weiter. Bleiben Sie gesund und sicher und seien Sie am nächsten Freitag wieder dabei, wenn wir mit einer neuen Folge von Herzblut und Heilkunst für Sie wieder am Start sind. Bis dahin uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.
Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.